und sind dann ein bisschen am Neckarradweg gefahren und haben Verwandte von Lida besucht und sind mit denen am Sonntag in Gottesdienst gefahren nach Schwabach. Das ist eine Gemeinde mit 300 Mitgliedern, mit 310 Kindern und jungen Leuten und nochmal 100 oder mehr älteren Jungen. Und platzt aus allen Nähten, baut jetzt eine neue Gemeinde in Neckarsulm, die Audi-Stadt. Und es ist erstaunlich. Und da war man, als wir da zum Gottesdienst waren, eine Anbetungsband vom Feinsten, die predigt. Und dann gab es das Gemeindepanorama oder wie das hieß, ich weiß gar nicht mehr genau. Zukunftsvision der Gemeinde, also da brummt's und lebt. Und als ich das so erlebt habe, das war schön. Das war schön. Als ich das erlebt habe, habe ich, während ich da saß, an unsere kleine Gemeinde im Norden gedacht. Und manche kämpfen ums Überleben. Und ich sage jetzt mal einen Satz. Ich habe manchmal keine Lust mehr, dass wir immer dieselben 6 bis 7 Leute sind. Irmel, das hast du gesagt letztes Mal. Ich wage den jetzt mal so frei hier zu sagen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das menschlich gesehen nachvollziehen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, als ich das so erlebte, welchen Wert hat Gemeinde? Ab wann hat Gemeinde einen Wert? Und in der heutigen Situation allgemein scheinbar kaum noch einen. In den Großkirchen sind letztes Jahr 900.000 ausgetreten. 500, eine halbe Million aus der katholischen, fast eine halbe Million aus der evangelischen. Beerdigung, Hochzeit, Taufkonfirmation, ja. Und ich habe mal geguckt, Lauenburg, 12.000 Einwohner. Ich weiß nicht, ob heute 150 Menschen zum Gottesdienst gehen, in allen Kirchen. 100? 100? 100 bedeutet ein Hundertstel. Nee, 100 von 12.000 weniger. 120 wären also 1%. Das nicht viel. Welchen Wert hat Gemeinde? Hängt das von der Größe der Arbeitsbereiche ab? Dem attraktiven Programm, wie viele Leute wir sind? Und wir Menschen neigen dazu, die Größe einer Gemeinde an der Mitgliederzahl festzumachen. Und an den Arbeitsbereichen und wie sich das Ganze darstellt. Mach ja auch was sein. Aber als mir das so vor Augen stand, ich diese große Gemeinde dort erlebte und höre auch, nebenan in Heilbronn ist eine andere Gemeinde, die hat 500 Mitglieder, da sind 1000 Leute, die kommen, mehrere Pastoren. Und dann denkt man, was ist denn los? Was ist hier los? Was ist denn da unten los? Und dann kam diese Frage, welchen Wert hat eigentlich die Gemeinde? Ist es die Anzahl der Mitglieder? Pia, es wird heute dort angenommen, ja. Ich konnte auch nicht jubeln. Ich musste so denken, Johannes 6, die Jahreslosung vom vorletzten Jahr, glaube ich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die steht in dem Kapitel, in dem Jesus Tausende gesättigt hatte. Und dann hat er ein paar klare Aussagen gemacht, theologischer Art, aber die waren deutlich und alle verließen ihn. Und er fragte die Jünger, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Was für eine Situation. Was? Ja. Und als mir all das so vor Augen stand, hatte ich wieder das Bild, wieder mal, nicht, es ist nicht das erste Mal, einer Birke vor Augen. Ihr alle wisst, was eine Birke ist. Ja. Die Birke lebt im mittleren Europa und in verschiedenen Regionen bis in den Norden. Oh ja, danke. Irgendwie im Hals. Und ich habe verschiedene Birken vor Augen. In Litauen, da gibt's richtig dicke, große Birken, da lässt man sie auch noch wachsen. Ja. Auf jeden Fall, es gibt richtig große Birken und ich habe gegoogelt. Birken können also eine Größe von 30 Meter erreichen, in Einzelfällen sogar größer, 40 Meter. Die meisten aber 30 Meter. Und dann steht hier aber, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Größe einer Birke stark von ihrer Umgebung und den Wachstumsbedingungen abhängt. Denn ich hatte auch gleichzeitig nicht nur diese Birken vor Augen hier, sondern auch in Lappland. Wir haben ja Radtouren durch Lappland gemacht und haben Birken dort erlebt. Die sind ein paar Meter hoch oder die Krüppelbirken oder Buschbirken nicht mal so hoch wie der Raum. Und dieses Bild hatte ich vor Augen. Wann ist denn eine Birke eine Birke? Ab 10 Meter? Wann ist eine Gemeinde eine Gemeinde? Ab 100? Ab 50? Und mir wurde auf einmal klar, eine Birke ist eine Birke, weil sie eine Birke ist. Egal wie groß sie ist, ob es eine Buschbirke ist oder bis 40 Meter hoch ist. Und da war mir auch klar, ich sehe einfach auch hier, das ist Gemeinde. Und andere kleine Gemeinden sind auch Gemeinden. Und die Frage, welchen Wert die Gemeinde hat, dazu einige Punkte. Erstens, die Gemeinde ist das Herzensanliegen und der Plan von Jesus. Die Gemeinde hat keinen Mensch erfunden. Sie ist das Projekt und das Herzensanliegen von Jesus. Als Jesus auf die Erde kam, hat er von Anfang an Menschen einbezogen und hat zu Petrus gesagt, in Matthäus 16, Vers 18 und 19, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelsreich geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, Jesus sagt, ich will einen Raum schaffen, in dem nicht der Teufel Raum hat, seine Macht unter den Menschen auszuwirken, durcheinander zu bringen, zu verdrehen, zu lügen, anzuklagen, zerstören, demütigen und in den Abgrund zu ziehen. Und wir sehen das ja alles. Das passiert. Sondern ich will einen Raum schaffen, in dem das zum Tragen kommt, was den Menschen wiederherstellt, zu dem, wozu ich ihn geschaffen habe. Ein Raum der Wahrheit, der Vergebung, des Neuanfangs, versöhnt mit Gott und Menschen. Ein Raum, in dem versöhntes Leben möglich wird. Unversöhnliches Leben gibt's genug. Im Kleinen wie im Großen. Unversöhnlich. Und wir schaffen es nicht, uns zu versöhnen mit uns selbst und auch mit anderen aus eigener Kraft. Und es braucht einen anderen. Und das sagt Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen, in der Versöhnung möglich ist. Und Jesus meint keine Kirche im Sinne von Machtapparat, sondern eine Gemeinschaft mit Menschen, die sich ihm persönlich anvertraut haben, und mit ihm leben auf der Grundlage seines Wortes. Die Ekklesia, das ist die Versammlung der Aufgerufenen, nicht der Säuglingsgetauften. Hier kann ich das frei sagen, woanders wird das provozieren. Ist trotzdem so. Die seinen Ruf gehört haben, mit ihm leben und so auch miteinander leben. Es ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinde von Menschen, die seine Nähe sucht und darin sich gegenseitig ermutigt und austauscht. Ist es nicht so? Das ist der Wert von Gemeinde. Der Grundwert der Gemeinde ist nicht die Anzahl und die Arbeitsbereiche und die Größe, sondern ist die Gemeinschaft von Christen in Jesus. Und entscheidend im Gottesdienst ist nicht, wie viele wir sind, sondern ob Jesus da ist. Der Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, ich stehe vor der Tür. Da war Jesus nicht im Gottesdienst, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Das war doch die große Gemeinde. Und andere Gemeinden, wo man vielleicht gedacht hat, naja, kleine Gemeinde, aber wenn der Herr da war, war der Herr da. Ich sage jetzt auch nicht automatisch alle großen Gemeinden, da steht Jesus vor der Tür, das habe ich nicht gesagt. Und bei allen kleinen Gemeinden ist Jesus automatisch drin. Das hängt ja von unserem Herzen ab. Der Wert der Gemeinde ist Jesus. Das zweite, ab wann beginnt Gemeinde? Ab 20, ab 30, 15, was soll man? Das ist die biblische Antwort, ja. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19 bis 20, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Einer alleine kann nicht Gemeinde sein. Da haben wir gerade am Anfang gehört, das braucht Gemeinschaft. Aber die Frage, ab wann Gemeinde beginnt, sie beginnt bei Jesus ab zwei. Selbst eine Person hat den Keim zur Gemeinde in sich. Wir würden das eine Kleingruppe nennen, aber für Jesus sind zwei Christen, haben das Potenzial der Gemeinde. Und sogar, ich habe ja gesagt, schon darunter. Ob sie das werden, ist eine andere Frage. Ob eine kleine, jede kleine und kleinste Gemeinde hat das Potenzial zum Wachsen. Jede. Ohne Abstriche. Aber ob sie es wird, ist eine andere Frage. Wenn zwei Christen begreifen, was Jesus hier sagt, wenn zwei sich eins werden, was sie den Vater im Himmel bitten, das wird ihnen gegeben. Und wenn sie anfangen zu beten und zu handeln, dann wird aus ihnen eine Gemeinde. Wenn zwei Christen diesen Gedanken abweisen und abtreiben lassen, wird nichts draus. Ich war mal in einer Gemeinde und da hieß es, in 10 Jahren schließen wir die Tür zu. Und ich kriege da immer eine Krise bei so einem Satz, weil ich glaube, dass das eine Lüge ist. Das stimmt nicht. Die Gemeinde hat bis heute die Tür nicht geschlossen und wird sie auch weiter nicht schließen. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Die einen sagen ab 3 Monate, vorher kann man abtreiben. Die anderen sagen nach 5 oder 6. Die anderen sagen erst ab der Geburt. Das ist ein moderner Standpunkt. Ab Geburt ist ein Mensch ein Mensch. Die Antwort ist klar, ab der Zeugung. Samen und Eizelle verbinden sich und daraus wird eine Zelle und das ist der Start zum Menschen. Aus der Einzelle entwickelt sich alles. Und genauso auch die Gemeinde. Aber aus der Zelle wird nur dann ein Mensch, wenn er nicht abgetrieben wird. Wenn er nicht beiseite geschoben wird. Die Gemeinde, egal wie klein sie ist, sie hat das Potenzial zu wachsen und größer zu werden. Und die Gemeinde ist vor allem, ist nicht so sehr abhängig von der Größe. Wenn wir auf die Größe schauen, ist man immer entmutigt. Und auch große Gemeinden können nicht genug kriegen, die wollen noch größer werden. Entscheidend ist der Blick auf den, der die Gemeinde gezeugt hat, und das ist Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und ich will Wachstum geben. Entscheidend ist die Frage, oder entscheidend ist den Blick auf Jesus zu richten und neu zu beten. Herr, wie willst du bauen? Du willst bauen. Du hast gesagt, du willst bauen. Wie? Und dann hinzuhören und anzusetzen. Geht hin und macht zu Jüngern. Herr, lass Menschen kommen. Und Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Ich fand gestern Abend auch ermutigend. Ihr wart ja dabei. Das war ja so eine Idee, das mal zu machen. Und Lida hat mir nachher erzählt, sie hatte ja gefragt, oben in der Runde hat jemand Kontakt zur Gemeinde. Und eine Frau war schon mal in der Gemeinde. Früher, so wie ich verstanden habe. Die Angie. Und die anderen nicht. Also gemeindefern. Ich habe gedacht, guck an. Und Wir standen ja da draußen zum Grillen. Eine der Frauen kam dann runter, zwei Frauen kamen runter, stellten sich draußen zu uns. Und die eine meinte, ja, Sie sind Pastor? Ja, sage ich. Sie sehen aber gar nicht danach aus. Ja, sage ich, okay. Muss nicht. Und dann fing ich an zu erzählen. Guido war ja dabei. Und hab das halbe Evangelium erklärt. Ich habe dir nicht die Bibel um die Ohren gehauen, aber einfach erzählt. Und sie hat zugehört. Sie hat zugehört. Ich fand, der gestrige Abend ist doch so ein Ansatz. Das ist ein Ansatz in die richtige Richtung. Ich habe mich sehr gefreut, dass da vier Frauen waren oder fünf, die nicht zur Gemeinde gehörten und doch kamen. Und allgemein war der Wunsch, so hat ja Karin auch erzählt, es soll weitergehen. Da ist doch was möglich. Gemeinde muss sich auch nicht verbiegen, muss auch nicht machen, was andere machen, um hip zu sein, um in zu sein, um anzukommen. Wir müssen nicht ankommen. Wir müssen eigentlich nicht ankommen. Da kann man ja alles Mögliche präsentieren. Wir müssen das sein, was wir sind. So wie wir sind. Wie Jesus uns gemacht hat. Und da gibt es eine Ebene, wo man ansetzen kann. Gestern war so ein Moment, fand ich. Das war ein Moment, das war natürlich. Wir haben da nichts produziert. Lydia bastelt gerne. Und die Karin auch und die Frauen auch. Man kommt ins Gespräch. Für mich ist manchmal eine Ebene die Pfadfinderarbeit. Ich mache das gerne. Ich schlafe gerne draußen. Ich sitze auch gerne am Lagerfeuer. Das sind alles so und da muss ich mich nicht verstellen. Ich muss nicht etwas machen. Ich muss mich manchmal überwinden. Ja, schon bei 5 Grad minus. Aber das ist ja nicht der Punkt. Da geht etwas. Beten, hören und handeln. Gemeinde beginnt mit 2 und Jesus will Wachstum geben. Ein dritter Punkt, die Gemeinde Jesu wird alle Zeiten überdauern, alle Reiche der Welt vergehen, die Gemeinde nicht. In Daniel 2 und in Daniel 7 lesen wir, da werden die Weltreiche beschrieben, da steht nicht explizit das Wort Gemeinde, aber da steht von einem, der kommen wird, und da steht von einem Reich und von denen, die zu diesem Reich gehören, und das ist die Gemeinde. Und sie wird bleiben. Die Perspektive der Gemeinde ist Ewigkeit und das Wissen, dass bei allem Schönen in diesem Leben das nicht alles ist. Gestern Abend war ja auch interessant in dem Gespräch. Ich sagte das ja auch, das sage ich nicht immer so. Ich habe gesagt, ich bin Christ aus Überzeugung und auch Pastor. Ich glaube auch an Himmel und Hölle. Ups, ich weiß, das ist ein provokativer Satz heutzutage, da kann es schon ganz schöne Reaktionen geben. Und die eine Frau meinte auch, ja, ich auch, ich glaube auch, dass das gibt. Oh, und dann habe ich ihr erzählt von einer Frau, die wir begleitet haben bis zum Sterben und die abgeholt wurde von Jesus. Das ist die Perspektive der Gemeinde. Es ist eine Ewigkeit, wo wir nicht ermessen können, was Gott für uns vorbereitet hat. Die Gemeinde lebt aus dieser Hoffnung. Christen in der Verfolgung leben aus dieser Hoffnung. Wir im Westen, wo uns so gut geht, da ist das ein bisschen verschwimmt. Aber in der Verfolgung ist das ein ganz realer Punkt. Und der Himmel ist kein billiges Jenseitsvertröstungsmittel von Kirchenoberen, um die Leute in Schach zu halten. Es ist Realität und Hoffnung, die Mut gibt, der Wirklichkeit standzuhalten. Menschen in der Ukraine beschreiben das, wie es auf einmal diese Frage relevant wird im Anbetracht von Raketen, die jederzeit kommen können. Oder wenn ich an Israel denke jetzt, auf einmal wird die Frage wichtig. Die Stärke der Gemeinde ist das Kreuz. Es ist die Müllentsorgung. Es gibt Länder, wo es keinen Umweltschutz gibt und keine wirkliche Müllentsorgung. Ich habe das gesehen. Was aus den Schornsteinen kommt, geht ungefiltert in die Luft. Es macht die Menschen krank. Der Müll liegt rum, vergiftet das Land und das Wasser. Menschen sterben. Ich habe es in Indien gesehen, wo Frauen und ein Mädchen, ein Teenager-Mädchen aus einem Müllhaufen, wie ich ihn in Deutschland nicht kenne, Essbares sammeln. Ich habe Kinder gesehen, die in einem Kanal gebadet haben, da würde ich nicht mal einen kleinen Finger reinhalten. In Pune, in dieser Stadt, ist eine Millionenstadt. Und viele Menschen sterben. Wir sterben in unserem Land an unserem inneren Müll, an der Sünde und an Schuld. Der Ton wird rauer, unfreundlicher zum Teil. Es gibt Bereiche, da ist es sehr freundlich. Also wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, jeder Autofahrer hält inzwischen an. Man ist da sehr achtsam und vorsichtig. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Aber im Verkehr andererseits, du reagierst nicht schnell genug, schon geht die Hupe los und die Ungeduld ist präsent. Ich finde, dass das menschliche Klima in unserem Land sich zunehmend vergiftet. Warum? Weil das Kreuz nicht mehr die Mitte ist, weil nur noch die anderen schuld sind und ich nicht. Und weil der Müll, nicht der Lebensmüll, nicht entsorgt ist. Und nicht nur andere werden schuldig, wir selbst auch. Und wohin mit diesem Müll? Die moderne Methode, Schuld gibt es nicht, Sünde. Es gibt inzwischen Theologen, die behaupten, Sünde ist nicht relevant. Das gibt's eigentlich nicht. Evangelische Theologe aus Würzburg, habe ich gelesen, Professor, kann mit dem Wort also nichts mehr anfangen. Aber Teppich drüber nützt nichts. Die Bibel sagt, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes nichtsnutzige Wort, das wir reden. Das sagt Jesus. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Und wie gut ist es, dass wir den Müll entsorgen können. Gelbe Säcke, Restmüll und sonstigen Müll, wir können es immer wegstellen. Der Garten, das Haus ist sauber. Wir ersticken nicht daran. Das ist die Stärke der Gemeinde. Wir wissen, wo wir mit der Schuld hingehen können. In Offenbarung 12, Vers 10 und 11 heißt es, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben ihn, den Ankläger, überwunden durch das Blut des Lammes. Du kannst noch so gut leben, du kannst noch so gut versuchen, nach den Maßstäben Jesu zu leben. Du machst trotzdem Fehler und du wirst trotzdem angeklagt. Das ist so. Und je mehr du machst, desto mehr kann das kommen. Und es gibt Momente, wo ich das ziemlich schwer finde. Und dann erlebe ich immer wieder etwas. Ich weiß, da gibt's einen, der rechtfertigt mich. Der lässt mich nicht so stehen als Angeklagten, Beschuldigten. Wir sind ja eine Anklagegesellschaft geworden. Das ist ja unglaublich. Lies die Nachrichten, was da abläuft. Das hört ja gar nicht auf. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, aber das ist ja zu einer allgemeinen Seuche geworden. Und hier steht, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, den Satan, den Ankläger, der immer Vorwürfe macht. Und das ist doch, was Jesus am Anfang gesagt hat, ein Ort, wo die Pforten der Hölle nicht überwinden können, wo Satan aus Schuld nicht mehr Anklage machen kann, weil sie am Kreuz getilgt ist. Ein alter Mann in Zelle vor Jahren erzählt mir in der Trift in dem Park, der schon Jahrzehnte her, er war Pilot im Zweiten Weltkrieg, Kampfpilot und Bomber. Er sagt, jede Nacht wacht er auf und kann nicht schlafen und sieht die Bomben runterfallen auf die Menschen und er fragt sich, was ist aus denen geworden, was habe ich gemacht? Die Schuld drückt Nacht für Nacht. In der Gemeinde am Kreuz ist Heilung und ist Vergebung und die Schuld wird weggenommen. Das vierte und letzte, die Gemeinde ist ein Bethaus. Wenn die Gemeinde ein Bethaus ist und das eine zentrale Bedeutung hat, dann müssen doch die Gebetsstunden die bestbesuchten sein. Und dann müssen wir schnell noch eine Gebetsstunde haben. Zusätzlich, oder? Eigentlich ja. Allgemein höre ich, es sind die zum Teil am schlechtest besuchten, die Gebetsstunden. Gebet nimmt man als etwas Mühsames wahr, was wahrscheinlich sowieso nicht viel bringt. Und wenn es dann noch heißt, die Gemeinde soll ein Bethaus heißen, dann wird es richtig schwierig, könnte man sagen. Ich lese aus Matthäus 21, 12 bis 17. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kam zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Die Hohepriester und Schriftgelehrten hatten aus dem Tempel der Gemeinde einen Ort des Geschäfts gemacht und der theologischen Spitzfindigkeiten. Da wurde heiß diskutiert über theologische Fragen und das Gebet war verkommen zu einem frommen Ritual. Wir wissen es aus Religion, bei der Hare Krishna Bewegung, da muss man, ich weiß nicht, 50, 100 Mal am Tag Hare Krishna, Hare Rama und so weiter sagen. Es gibt ja auch Leute, die sagen dann, du musst 10 Mal das Vaterunser beten oder was auch immer. Der Tempel, der Ort der Begegnung mit Gott war verkommen zu einem frommen Ritual, wo der Frömmste war, der am längsten gebetet hat. Der betet mehr, da ist er frömmer. Aber es war ein Ritual, da passierte nichts. Es passierte nichts. Es war nur der Ort, wo man genau geguckt hat, was religiös richtig ist und wehe, einer hat es nicht gemacht. Das hat man gleich gesehen. Und Jesus räumt auf, schmeißt den ganzen Plunder raus. Ich möchte mal sagen, heute könnte ich sagen, auch den ganzen theologischen Plunder. Und die Blinden und Lahmen kommen und werden geheilt. Er macht was. Die Menschen erleben etwas. Was meint Jesus mit Bethaus? Oder wie kann Gemeinde zu einem Bethaus werden, wo was passiert? Wir waren ja vor kurzem in Süddeutschland und ich bin mit dem Fahrrad den Neckar abgefahren. Lydia ist dann später dazugekommen in Neckarsulm. Und ich habe Willingen-Schwenningen bin ich gestartet und bin mehrere Tage gefahren. Es war eine wunderschöne Fahrt, also ich würde es sofort wieder machen. Aber ich habe auch viele Fragen im Herzen bewegt, Fragen an Gott, Dinge, die mich beschweren. Wenn man so allein ist, kann man nachdenken. Und es sind eigentlich Dinge, wo man Antworten sich wünscht. Gott, warum ist das so? Warum ist das alles so, wie es ist? Und ich kam dann nach Esslingen und stand dann in Esslingen in einem wunderschönen Park. Es war 10 Kilometer, 12 Kilometer vor Bad Cannstatt. Da wollte ich dann übernachten auf dem Zeltplatz. Und da stand ich, hatte ziemlich Hunger, ich konnte nicht mehr und habe meine Brote gegessen. Dann ging das Fahrradfahren auch besser. Und ich stand dann einfach an diesem Fluss, der wie ein Kanal ausgebaut war. Ich sah gegenüber die Schnellstraße und Brücken mit Rohren und Fußgängerbrücke und Häuser. Und mir ging auf einmal so durch den Kopf, ja, es gibt ja Leute, die behaupten, die Natur ist durch Zufall entstanden, Evolution, Urknall. Und dann sah ich die Blätter an den Bäumen, wunderschöne Blätter, und mir stand vor Augen, kein Blatt ist wie das andere, keine Schneeflocke ist wie die andere. Ich habe gerade einen Vortrag von Werner Gitt nochmal gehört. Von Milliarden mal Milliarden Schneeflocken, keine ist wie die andere. Wie das geht, weiß ich nicht, aber es ist so. Und ich sah dann die Blätter und dachte, naja, die Blätter sind alle durch Zufall entstanden. Die Bäume sind auch durch Zufall entstanden. Das behauptet man ja. Und ich habe dann weiter gesponnen, wenn ich sagen kann, das alles durch Zufall entstanden, dann kann ich auch sagen, der kanalisierte Neckar ist auch durch Zufall entstanden. Und die Brücke, wo die Rohre da drüben hängen, sind auch durch Zufall entstanden. Und die Schnellstraße ja auch und die Häuser auch und all das, was der Mensch gemacht hat. Ist logisch, oder? Und während ich das darüber so nachsinnierte und nachdachte, spürte ich auf einmal die Gegenwart Gottes, als wenn Gott nickt. Ja, Andreas, so ist es. So ist es. Und Gott hat mir keine Antwort gegeben auf die Fragen, die ich hatte und die Dinge, die ich im Herzen bewegt habe. Aber in diesem Moment wurde es mir leichter. All die Dinge, die mich beschwert hatten, waren aus dem Herzen weg. Und ich konnte relativ beschwingt und gesegnet durch diese Begegnung Bethaus weiterfahren und hatte am Abend ein sehr schönes Gespräch mit zwei jungen Belgiern, die mit dem Motorrad einen Monat unterwegs waren und konnte so viel vom Glauben erzählen und die haben sich auch bedankt danach. Ich will sagen, das ist doch, was wir im Glauben brauchen. Begegnung mit Gott. Es ist mehr als Theologie, es ist mehr als theologische Richtigkeiten. Das ist richtig und das ist wichtig und das ist auch die Grundlage. Die Grundlage meines Lebens als Christ ist die Bibel. Es ist das Wort Gottes, daran wird nicht geschraubt, so wie es steht. Es ist das Gebet. Aber das alles muss immer wieder an den Punkt führen, dass der Herr mir begegnet und ich ihm begegne, dass er Antwort gibt. Und das, sagt Jesus, das ist die Gemeinde, ein Bethaus. Ein Bethaus. Ich persönlich erlebe den Herrn regelmäßig auch in Lobpreis und Anbetung. Das sind Momente, wo Dinge abfallen, wo eine neue Ausrichtung kommt. Bethaus bedeutet Gott begegnen. Und als Jesus aufgeräumt hat, wie gesagt, die Lahmen und Blinden wurden sehend und konnten gehen. Und die Theologen ärgerten sich. Man fasst es nicht. Der Schreiber des Psalms 73, ihr habt den Psalm vor Augen, er sagt, ich bin fast verrückt geworden in meinem Kopf und in meinem Herzen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Ich mühe mich da ab, jeden Tag als Christ zu leben. Dann gehe ich in meine kleine Gemeinde, da läuft auch nichts. Wozu mache ich das eigentlich alles? Und denen geht's gut. Die Anfechtung kenne ich auch. Sehr. Und er sagt, ich bin schier verrückt geworden. Als ich darüber nachdachte, ich konnte es nicht verstehen, ich konnte es nicht auf die Reihe kriegen, warum mache ich das? Aber ich konnte auch nicht weg von dir. Und dann schreibt er in diesem Psalm, das Ganze lief in mir ab, bis ich ging in das Heiligtum, in die Gemeinde, in den Gottesdienst, bis ich dorthin ging, wo du mir begegnet bist, Gott. Und als du mir begegnet bist, waren die Sachen wieder für mich klar. Ich war wieder als Christ gefestigt, weil ich ihr Ende sah. Ich habe gesehen, wie das Ende ohne Jesus, ohne Gott aussieht, bei den Gottlosen. Ich beneide sie nicht mehr. Ich lebe jetzt nicht mehr im Vergleich, warum geht's denen besser und mir nicht so, sondern Gott, ich weiß wieder Bescheid. Danke, dass du mir begegnet bist im Heiligtum. Ich kann wieder meinen Weg als Christ gehen. Ich will abschließen. Rechne mit der Nähe Jesu in deinem Leben. Er ist da und er sieht dich. Liebe deine kleine Gemeinde. Liebe deine kleine Gemeinde. Schätze sie hoch. Freu dich über sie. Freu dich über sie. Wenn jemand geht, lass ihn gehen. Ist okay. Ist nicht schön, Aber Jesus hat es auch erlebt. Wollt ihr auch gehen? Ich glaube, Jesus hätte keinen zurückgehalten. Jesus hätte sich nicht verkauft. Jesus war nicht bereit, auch nur irgendeinen faulen Kompromiss einzugehen, um irgendjemanden zu halten. Er war der, der er ist. Liebe deine kleine Gemeinde, schätze sie hoch, freu dich über sie, bete für sie, arbeite mit, bau mit. Der Wert der Gemeinde liegt nicht in der Größe, sondern in Jesus. Und er ist sich nicht zu schade, hier zu sein. Und er hat gesagt, ich will bauen. Auf ihn schauen, beten und arbeiten und Schritte machen. Das wünsche ich euch und uns. Ich persönlich bin ermutigt durch diese Gedanken. Und ich finde es interessant, wir sind ja meistens in kleineren Gemeinden. Und wenn mich jemand fragt, warum machst du das, dann sage ich, ich habe einfach Glauben für kleine Gemeinden. Ich glaube, dass jede kleine Gemeinde das Potenzial hat zum Wachstum, so wie jede befruchtete Eizelle daraus ein Mensch werden kann. Es kommt nicht darauf an zu schauen, wie groß es ist, sondern auf den zu schauen, der das Konzept gegeben hat, der die Idee gehabt hat, und zu sagen, Herr, hilf uns, zu beten und auch zu vertrauen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für unseren Gottesdienst. Ich danke dir für unsere Gemeinde und Gemeinschaft. Ich danke dir für das, was du in diese Gemeinschaft gelegt hast, an Potenzial, an Möglichkeiten. Herr, du siehst, wie es uns geht. Du siehst, wie es jedem Einzelnen geht. Herr, du siehst, wo Müdigkeit und Enttäuschung und Erlebnisse der Vergangenheit bedrücken, niederdrücken und entmutigen wollen. Und doch, du zeigst uns in deinem Wort, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen und deiner Zusage zu glauben. Ich will meine Gemeinde bauen. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde hier in Lauenburg. Ich danke dir für unsere Gemeinschaft und für jede Gemeinde, die es gibt. Und Jesus, ich bitte dich noch einmal auch wie Lydia gebetet hat, Herr, zünde an dein Feuer, gib ein neues Brennen, gib neuen Glauben zu dir hin, dass du das, was du in deinem Wort sagst, auch tust. Gib neue Kraft, gib neuen Mut, Hoffnung und Aufblick zu dir und Ausblick in die Zukunft. Danke, Herr, für deine Zusage und den Wert, den du Gemeinde gegeben hast. Und dass du dich nicht zu schade bist, auch bei 2 oder 3 zu sein. Und wenn es mehr sind, bist du auch da. Herr, weil du uns Menschen siehst und weil du uns begegnen willst. Ja, Herr, das willst du. Dass uns begegnen und dass wir dir begegnen. Danke, Jesus. Amen.